jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von eben dieser kleinen Zeitung jede Woche über die wichtigsten Nachrichten sprechen. Und auch in dieser Woche gibt es sehr, sehr vieles, worüber man nachdenken kann, worüber man ein bisschen tiefer reingraben muss in die Thematiken. Und ich glaube, wir haben auch zielgerechte Themen ausgesucht, gell?
Zielgruppen.
Zielgruppengerecht.
Also, hast du unsere Zielgruppe analysiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Ja, tatsächlich ein wenig. Ich habe mir angeschaut, welches die Endgeräte sind. Es sind erstaunlich viele iPhone 17 Pros dabei, die mindestens über 1.000 Euro Verkaufswert haben.
Boah, wenn das die Werbewirtschaft erfährt, was wir für eine Premium-Hörerschaft haben, dann hagelt sogar bei uns Geld einer.
Ja, deswegen lassen wir jetzt einmal die großen Eier fliegen, wie man das so sagt.
Sagt man das so?
In der Werbewirtschaft.
Warum sind die alle verrückt geworden oder was?
Ein Thema, das bei unserer Zielgruppe und eben auch werbebedingt sicherlich aufgeschlagen hat in dieser Woche. Der neue Ferrari ist da. Luce heißt das Ding, ist der erste Viertürer von Ferrari, ist der erste Fünfsitzer von Ferrari, auch der erste Ferrari, der auf der Rückbank zwei Kindersitzfixierungen hat, und er ist eben auch ein Elektro-Ferrari, also ganz was Neues von dem, was man eigentlich gewohnt ist, von dieser großen traditionellen Marke.
Ja, also Ferrari ist ja, glaube ich, für die Leute, die es gern fahren oder den Fahrer es sind in der Regel, ich glaube, es gibt sogar Statistiken, dass es über 90% Männer naheliegenderweise sind. Ich glaube, dieses Gebrüll ist ja eigentlich etwas, worauf man es anlegt, also dass dann doch auf ein Quadratkilometer die Menschen merken, dass zumindest der Ferrari unterwegs ist, und wahrscheinlich besteht fahrerseitig die Hoffnung, dass auch dafür allseits beneidet wird, was, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, nicht immer der Fall ist.
Du warst schon oft Ferrari-Fahrer, oder wie?
Nein, aber ich bin schon oft Augenzeuge eines fahrenden Ferraris geworden und damit Ohrenzeuge. Und wenn es noch mehr geht, kriegen die alle ein Drossel wie die Mopeds, dass nicht mehr 40 gehen, zumindest in der Stadt.
Ja, das, was du als gefühlte Wahrheit angesprochen hast, hat sich mein Kollege Marco Petterlin tatsächlich angeschaut und hat die Statistik gefunden. 95% der Ferrari-Käufer sind Männer und im Schnitt älter als 52 Jahre. Es gibt auch das Zitat vom Firmengründer Enzo Ferrari: Der Ferrari-Fahrer ist Sportsmann über 50 oder Exhibitionist. Ich glaube ja, dass es eher ein Und heißen müssen und da vielleicht doch.
Ja, also ich glaube, mehrfach Antworten sind möglich, wie beim Multiple Choice. Üblich. Und ich habe im aktuellen Programm so einen Satz drin, wo ich über Midlife-Crisis reflektiere und sage, so, und dann habe ich mir überlegt, ein jugendlicher Sportwagen, und dann habe ich mir gedacht, so alt bist du auch noch nicht. Also das ist so ein bisschen mein Ferrari-Take. Wobei, mir ist gerade eingefallen, ich habe einmal ein sehr lustiges Zitat gelesen, vom Enzo Ferrari noch, vom alten. Ja. Der hat in, weiß ich nicht mehr, am Anfang der 60er ist die Corvette, oder Ende der 50er ist die Corvette erstmals auf den Sportwagenmarkt gekommen ist, in einem Interview gesagt, na, man muss den Amerikanern lassen, sie haben einen wirklichen Sportwagen produziert, den Jeep. Das fand ich auch bei aller sonstigen Desinteressiertheit an Ferrari doch sehr charmant.
Ja, aber auch Ferrari macht so wie wir, die weiten ein bisschen die Zielgruppe aus. Die wollen jetzt eben mit diesem Elektroauto in ein anderes Segment reingehen. Wie gesagt, der Marco hat sich da wirklich tief reingearbeitet in das Thema und hat dann auch den schönen Satz geschrieben, Ferrari-Eigentümer, Ferrari-Fahrer haben zig Millionen, vielleicht sogar Milliarden am Konto und in der Regel wesentlich mehr als ein Auto in der Garage. Sie fliegen mit Privatjets und schippern gern mit Mega-Yachten über die Weltmeere. Dass diese Käufer auf einen Ferrari mit Elektroantrieb zur Beruhigung ihres grünen Gewissens gewartet haben, darf stark bezweifelt werden. Und dann die wirtschaftliche Analyse dazu. Am ersten Tag, an dem besagter Luce präsentiert worden ist, hat Ferrari am Börsenwert 8 Milliarden Euro eingebüßt. Einfach weil der Kurs so runterrasselt ist, weil halt niemand daran glaubt, weder Investoren noch Ferrari-Fans, dass das jetzt wirklich ein Segment sein wird, in das man reingehen wird als Ferrari.
Ja, aber das sind auch diese Wirtschaftsnachrichten, an einem Tag 8 Milliarden verloren. das ist DKT-Geld. Also das ist alles vollkommen absurd. Und ich meine, langfristig wird's Verbrenner vielleicht, ja, für gespritzte Scheichs, die private Rennstrecken betreiben, wird es das wohl geben, aber langfristig wird der Antrieb wohl elektrisch sein, überwiegend, egal wie heldenhaft die deutsche Bundesregierung dafür kämpft, dass der Verbrenner einmal mehr neu erfunden wird. Und insofern ist es natürlich schon nicht ganz blöd, sich darauf vorzubereiten, dass ob ausgerechnet die Ferrari-Kundschaft, die ja offensichtlich doch gerne mal zwei Ortschaften weiter schon gehört wird, auf elektrisch aus dem Grund umsteigt, ist die Frage. Wen könnte man, glaube ich, ja eher mit der Leistung protzen, weil einfach Antrieb doch weitaus effizienter ist, ein elektrischer als ein Verbrennermotor. Aber ich glaube, auch das ist wurscht, weil ob jetzt der Auto in Wirklichkeit 3 Sekunden oder 5 braucht, bis er auf 100 ist, wie oft brauchst du das? Ne? Also ich glaube, es geht vorwiegend darum, dass es sehr teuer ist, das dürfte der Luce eh auch sein, aber ich glaube, da ist irgendein ganz atavistisches, Gorilla-Brusttrommeln in Autoform eigentlich, das man kauft, und das ist vielleicht beim Elektrischen einfach nicht so gegeben. Und dann ist ein kleiner Bruch natürlich im Design. Sie haben den langjährigen Chefdesigner von Apple, ja. Der, glaube ich, mindestens 75% des Erfolgs von Apple ausgemacht hat, weil technisch ist vieles vergleichbar, außer im totalen Spezialistenbereich. Aber die selbsterklärende Design- und Menüführung und wie schick das alles gemacht wurde und wie schön minimalistisch und was nicht, ein bisschen angeschlossen an diese braunen Geräte aus den 70er Jahren, so Designklassiker. Aber es ist eine andere Disziplin. Also es schaut jetzt vielleicht tatsächlich der Luce mehr wie ein iPhone als wie ein Ferrari aus. Und jetzt auch unsere iPhone-Kundschaft, die 1000 Euro teure Geräte bedient, müsste 500 Mal kein Telefon kaufen, mindestens, um in den Luce einzusteigen. Und wie viel das wirklich machen, wird unsere nächste Zielgruppenrecherche geben.
Ja, in der Zielgruppe sehr spitz war man auch bei einer anderen Marketingkampagne. Man hat nämlich Papst Leo auch den Luce ad personam noch einmal vorgestellt. Man hat ihn dann natürlich nicht geschenkt, weil eine halbe Million, die kann man nicht so verschenken. Und der E-Ferrari als Papamobil, das wird dann auch ein zu großer Stilbruch noch einmal dazu sein. Vor allem wird es Fragen aufwerfen, ob der Kindersitzfixierung vom Rücksitz.
Das, ja, also dann lieber doch einen klassischen Zweisitzer und der Heilige Geist findet sich schon irgendwo im Handschuhfach einen Platz. Aber das weiß ich, wie wäre das? Also ich meine, da gibt es im Vatikan irgendwelche so Compliance-Vorschriften im Gegensatz zum Weißen Haus? Also da hat sich ja Donald Trump einen Tesla schenken lassen, mit dem bemerkenswert luziden Satz kommentiert hat: It's all computer. It's all computer. Und da war offensichtlich, also Compliance-Regeln sind ja in den Vereinigten Staaten abgeschafft. Offensichtlich ist da der gar nicht demokratisch, sondern absolutistisch verfasste Vatikan Brüder. Weil ich glaube, wenn die so und ich gesagt hätten, na komm, an, ha? Gib uns an. Dann hätten die Ferraris schon gesagt, ah ja, schaut gut aus, gibt es viele Schlagzeilen. Aber nur, wenn der Papst dann auch wirklich einmal drin fährt. So, also ich glaube, so wäre es irgendwie PR-mäßig gegangen, wäre es schon, dass sie hergeben. Aber offenbar wollte er nicht. Oder ja. Sie sind wirklich zu korrekt.
Er kommt ja jetzt als Ordensmann doch irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, der Armut verpflichtet daher.
Weißt du, dass die Benediktinerregel eigentlich auch sehr streng ist und hast da schon mal Stift Melka geschaut?
Josef, Maria und Josef.
Wenn wir jetzt schon wieder in unserer katholischen Kernkompetenz sind, würde ich sagen, bleiben wir da dabei und gehen wir auf die Enzyklika ein, die Papst Leo geschrieben hat. Denn es geht darum, um die Bewahrung des Menschseins im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. muss man sagen, alles einige, ganz viel SEO optimiert offenbar in der Titelgebung, dass man dort schon die klassisch-katholische Soziallehre bedient, umgekehrt auch schon ein bisschen das, was ältere Semester mutmaßlich googeln würden, also künstliche Intelligenz, wie kann man das so weitermachen und so. Und da sind interessante Sätze draus, über die
ich möchte sprechen. Eins noch kurz dazu sagen, weil er hat es geschrieben, er behauptet er gar nicht selbst. Also es ist schon, es gibt einen Autorenpool. Er hat sie sozusagen veröffentlicht und es ist sozusagen seine päpstliche Enzyklika, aber wurde sogar auf das Team verwiesen. Also er hat es ungefähr so geschrieben, wie Bertolt Brecht viele seiner Stücke geschrieben hat, nämlich indem er dann seinen Namen draufgesetzt hat.
Ja, siehst du, und da sind wir auch wieder bei dieser neuen Ehrlichkeit von Papst Leo, weil viele vorangegangene Päpste haben ja gesagt, sie waren jetzt nur das Medium, das wiedergegeben hat, was Gott ihnen eingeflößt hat.
Mhm. Praktisch eigentlich ein besseres sprachgesteuertes Textverarbeitungsprogramm.
Ja.
Also damit wären wir schon wieder bei der künstlichen Intelligenz. Ne? Du siehst, die Themenführung und wie die Bögen sitzen und wie sich da eins. Also manchmal muss ich sagen, ich bin von unserer beider Professionalität immer wieder angenehm überrascht.
Ich hoffe, dass das die zuhörenden Personen auch sind, weil manchmal tut es mir leid, wenn sie unseren Gedankengängen folgen wollen. Jedenfalls kommen wir auf diese interessanten Sätze zu sprechen, die darin enthalten sind, wurscht, wer sie jetzt eingeschrieben hat. Er ist ja Absender des Ganzen gegeben. Der Oliver Bocconi als Chefredakteur steht ja auch für diesen Podcast gerade, auch wenn er ihn vielleicht manches Mal erst zeitversetzt hören wird. Also
ja, na, wenn man so viel zum Tun hat.
Ja, und jetzt habe ich gerade meinen Chef mit dem Papst verglichen. Ich glaube, bin jetzt gut angestiegen.
Mal schauen, bei wem es besser ankommt.
Jedenfalls, die Technologie sei weder eine menschenfeindliche Kraft noch ein Übel. Dennoch ist sie nicht neutral, weil sie die Züge derer annimmt, die sie konzipieren, finanzieren, regulieren und nutzen. Und darauf gründet er den Aufruf, im Guten aufzubauen und menschlich zu bleiben. Und dann muss man eben nachgereicht noch diesen Satz dazuzufügen, man soll die Logik der mutigen gemeinsamen Verantwortung und der Gemeinschaft verfolgen, wenn man eine KI programmiert, steuert, auf die Menschen loslässt.
Mhm, bin neugierig, ob das dann auch passiert. Also er hat da natürlich recht, oder wir sagen jetzt mal wieder Passt pro Toto, ja, der es geschrieben hat. Das Ganze ist halt natürlich, wie so oft, spießt sich dann halt ein bisschen mit den Gegebenheiten, weil halt bedauerlicherweise praktisch alle zumindest sichtbaren Identifikationsfiguren dieser Silicon Valley Transhumanismus, AI, Donald Trump-Welt. Man soll ja keine Ferndiagnosen machen, aber nachdem ich andererseits auch nicht Psychiater bin, kann mich niemand davon abhalten, eine Ferndiagnose zu stellen. Das sind doch durch die Bank Psychopathen unterschiedlichen Schweregrades und teilweise halt bis zur Außenmauer des Begriffs. Und die werden sich das, glaube ich, nicht so zu Herzen nehmen. Also ich habe lustigerweise jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, weil ich in meinem Programm was geändert habe. Peter Thiel, der ja sozusagen auf der einen Seite mit AI zu tun hat und diese ganze Überwachungstechnologie uns verkaufen will, aber natürlich auch Transhumanismus, der hat in einem Interview so irgendwie halt wieder dahin schwadroniert, wie sie es alle tun. Also die AI wird uns irgendwie ablösen und der Mensch ist dann sozusagen Ding. Und der Interviewer wirft dann so ein, aber er ist schon dafür, dass die Menschen weiter existieren. Und dann hast du eine bemerkenswert lange Pause. Das ist wie wenn da beim Videoschauen, beim Streamen das WLAN auffällt und auf einmal das Ding zu buffern beginnt. Und nach so 6-7 Sekunden hat er dann gesagt, ja, naja, oh ja, irgendwie, also weil es ganz Menschen ganz weg ist, zumindest nicht der Plan. Und nachdem ja Peter Thiel gleichzeitig auch katholisch sich gerade sehr aus dem Fenster lehnt und den Antichrist bekämpft, der ja vor allem im Sozialstaat und ähnlichen Auswüchsen der Moderne besteht, vielleicht sollten sie die zweimal zusammensetzen. Vielleicht nutzt es was, wenn einem der Leo mit Exkommunikation droht, man weiß es ja nicht.
Wäre durchaus eine Option, wobei ich weiß ja nicht, ob Peter Thiel Papst Leo tatsächlich als Oberhaupt der katholischen Kirche anerkennt, nachdem J.D. Vance ja gesagt hat, er wisse selber als Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika schon ein bisschen mehr über die Bibel Bescheid als Papst Leo. Also.
Ja, naja, ich glaube, er hat irgendwie gesagt, der Papst soll sich nicht in theologische Fragen einmischen, so irgendwas. Also was auch. Es ist so vieles, man muss sagen, der Beruf des Satirikers ist tatsächlich schwieriger geworden. Es hat, seit ich das mache, hat sich immer gesagt, naja, das ist mit den Politikern aufhört, da braucht man eigentlich Kabarettisten ja bald nicht mehr. Und es war natürlich immer ein Blödsinn, aber es sind natürlich schon mittlerweile Dinge im Alltag ständig, wo du denkst, das wäre jetzt vor 10, 15 Jahren noch eine relativ absurde Pointe gewesen.
Ja, und da kommen wir auch noch, Thema KI, um darauf zu bleiben, auf eine Frau zu sprechen, die ja eigentlich gar keine Frau ist, sondern eine virtuelle Person, sofern es dieses Kunstgriff überhaupt gibt, weil zuhörende Personen kennen das Prinzip der natürlichen Person, das sind sie selber, die zuhören, dann gibt es die juristischen Personen, das sind Gesellschaften, GmbHs, Aktiengesellschaften, was auch immer. Und in Albanien hat man auch eine virtuelle Person eingeführt, hat sie zur KI-Ministerin gemacht, Langzeit-Premierminister Edi Rama, ein Sozialdemokrat, Schrägstrich, mittlerweile glaube ich eher Sozialist, beziehungsweise eher Betonsozialist mittlerweile.
Schrägstrich Autokrat.
Das wäre meine nächste Ergänzung gewesen, aber danke, dass du sie wesentlich direkter aussprichst, als ich es vielleicht gemacht hätte. Hat ja vor gut einem Jahr eine sogenannte KI-Ministerin eingeführt, hat ihren tatsächlich
ein. Nein, ich glaube, wir haben es jetzt missverständlich formuliert. Es gibt eine KI-Ministerin, die allerdings eine KI ist.
Genau.
Also das ist eine ja.
Genau, aber wenngleich sie eine KI ist, hat sie ein Ministerium mit all dem, was halt ein Ministerium machen kann, hat das Ganze aber sich zugeordnet, hat gesagt, er ist ihr Vater, sie hat keine Cousinen und keine Cousins, damit sie auch nicht korrupt sein kann, weil in Albanien bedeutet Verwandtschaft ja offenbar auch die unmittelbare Verschränkung mit Korruption.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten zum Beispiel.
Ja, genau, dort gründet es nicht immer auf Verwandtschaft, würde ich jetzt einmal
nicht
sagen.
Nicht automatisch, ja, genau. Ja.
Hast du gewusst, dass der Sohn von Donald Trump die Tochter vom Banker von Jeffrey Epstein jetzt geheiratet hat?
Ah, vielleicht ist deswegen, vielleicht ist er deswegen nicht zur Hochzeit.
Ja, könnte ja sein.
Also, weil, ich meine, gut, er war selber schon auf genug Hochzeiten, auf eigene. Ne? Und als, glaube ich, besonders liebevoller und treusorgender Vater war er auch nie bekannt, und es war eben auch die Frage, wann er da auf eine tropische Insel fliegt, ob ihm das nicht sowieso an seinen verstorbenen Freund erinnert und einfach traurig macht. Aber wenn es praktisch in der Familie bleibt, kann man nochmal verstehen, dass er sich nicht mit diesen frischen Wunden auseinandersetzen will. Aber ja, wir schweifen
ab. Ja? Genau, zurück an die Traumständer Albaniens, die sind ja auch sehr, sehr schön, um jetzt einmal da irgendwie unseren Reisepodcast wieder zu beleben. Da arbeitet man sich jetzt eben an dieser KI-Person ab. Zum einen hat mal die Opposition jetzt das Verfassungsgericht angerufen und gefragt, kann es überhaupt sein, dass diese Konstruktion einer virtuellen Person tatsächlich ein Ministeramt einnimmt? Und zweitens gibt es da eine Reihe von Verfahren, weil zum Beispiel eine Schauspielerin, die dieser virtuellen Ministerin ihr Gesicht und Stimme geliehen hat, die sagt jetzt, na übrigens, so war das nie gedacht. Das war lediglich als Personifizierung eines Chatbots gedacht, dass ich mich da zur Verfügung stelle. Die hat gesagt, sorry, Urheberrechtsverletzungen, Recht am eigenen Bild verletzt. Also da droht jetzt einer Person, von der wir gar nicht wissen, in welcher Rechtsform sie existiert, unglaubliches Ungemach. Und ich muss sagen, auch das hast du dir als Satiriker wahrscheinlich vor 5 Jahren in der Art noch nicht zusammengereimt.
Nein, also man hat so Gedankenspiele gehabt, und ich habe ja immer gern auch Science Fiction gelesen, wo solche Probleme, immer wieder Philipp K. Dick hat sehr viel in die Richtung geschrieben. Aber es ist schon sehr absurd, und was auch noch besonders absurd dazukommt, ist, dass die so wahnsinnig traditionell daherkommt, die virtuelle AI-Ministerin. Die ist nämlich, also dieser Schauspielerin nachgebildet, aber in uralter albanischer Landestracht. Also sie schaut ein bisschen aus, Julia Timoschenko in der Ukraine hat ja auch immer so diese Schneckenzöpfe und irgendwelche Trachten getragen. Also sie ist praktisch eine albanische Timoschenko, aber halt virtuell.
Oder eine ganz normale Song Contest-Teilnehmerin aus Albanien, die treten ja auch gerne vom Balkan kommend in traditionellen Gewändern auf.
Wenn sie nicht gerade
Wangaranga
oder satanischen Hardrock machen oder sowas, ja. Und dazu kommt ja, dass eigentlich wäre sie ja als objektive Instanz, einfach so eine AI entscheidet ja total rational, wie man angenommen hat, wie aber sogar der Papst Leo, obwohl der jetzt nicht direkt aus der Computerwissenschaft kommt, richtig erkannt hat, es kommt ein bisschen darauf an, wer was in diese AI einspeist. Und so kam es im Zuständigkeits- oder Hoheitsbereich der AI zu Korruption. Und ich hätte aber jetzt eigentlich die Aufgabe gehabt, Korruption zu unterbinden. Vielleicht war es nur falsch formuliert, ja, kümmert dich um Korruption, war vielleicht der Prompt. Und Man weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube, es wird einiges an Aufarbeitung da noch zu geschehen haben.
Ja, falls Sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, wie die KI und die Glaubenswelten ineinander wirken, mein Kollege Stefan Winkler hat ein Interview mit dem Theologen Paul-Michael Zulehner geführt. Ich stelle Ihnen den Link dazu in die Shownotes und natürlich auch den Link zu Vatikan News noch, wo Sie ein bisschen was über die Enzyklika nachlesen können. Und Thomas Maurer zeigt jetzt auf, also für all jene, die uns jetzt als Video folgen, ja, wir sind nicht nur als Podcast, sondern aus irgendeinem algorithmischen Trend machen wir jetzt auch mit und machen Videos und der Maurer zeigt gerade auf und jetzt darfst du dich zu Wort melden.
Ich wollte nur noch einen Lesetipp abgeben. Man muss es kurz googeln, ich weiß nicht mehr, welcher Roman es ist, aber der Science-Fiction-Autor Ian C. Banks hat in seinem Culture-Zyklus, gibt es einen Roman, wo eine Zivilisation auf irgendeinem fernen Planeten, die ist also eine religiöse Gesellschaft, und weil die Leute nicht fromm genug sind, ist die Computerwissenschaft weit genug, dass sie eine richtige virtuelle Hölle bauen, damit man Leute zur Abschreckung mal wirklich in die Hölle auch schicken kann, und die anderen wissen, dass man ihre Bewusstseinsdaten abziehen und in die Hölle schicken kann. Und das fand ich irgendwie relativ visionär. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Peter Thiel mit der Idee warm wird. Vielleicht hat er das Buch eh schon gelesen.
Oh Frau, jetzt kommen wieder die Bücherwürmer.
Weil Thomas Maurer jetzt schon Lesetipps gegeben hat, ein nicht minder spannendes Schriftwerk ist dieser Tage erschienen. Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat seine Reden, die er angefangen hat öffentlich zu halten, im Jahr 1971 und letztmalig 2025 gehalten hat, also da hat das halt irgendwann mal so einen Abschluss bringen müssen, in Buchform veröffentlicht. Es handelt sich um Reden mit sagenhaften 4562 Seiten um 198 Euro. Ich habe jetzt beim Buchhändler meines Vertrauens nachgeschaut, was eigentlich gerade oben steht. Das ist ein aktuelles Buch von Sebastian Fitzek. Da kostet die Seite 0,08 Euro. Bei Heinz Fischer sind es 0,04 Euro. Also da muss man sagen, guter Sozialdemokrat. Heinz Fischer ist, glaube ich, wirklich mehr schon Sozialdemokrat, als er Sozialist war, auch wenn er seinerzeit schon mal sozialisiert worden ist. Aber er schaut, es ist leistbar, sich da wirklich viel durchzulesen, zuzumuten und so. Ist das ein Tipp, dem du Folge leisten wirst und hier jetzt einfach mal so 4500 Seiten?
Ja, wenn man sagt, im Sommer mal was Dickes, wo man sonst nicht dazukommt. Die Reden beginnen erst 71, das habe ich übersehen.
Die öffentlich gehaltenen Reden, ja. Also,
aber er war ja davor schon VSSDÖ. Das kommt in einem Supplementband dann wahrscheinlich.
Mutmaßlich, da ist er ja eher berühmt dafür, dass er Transkripte von dem Universitätsprofessor Taras Borodajkewitsch mitgeschrieben hat. Die haben dann er und ich glaube der Lazina war es, oder ich weiß jetzt nicht, wer der Zweite dabei war, veröffentlicht und da eben einen großen Universitätssturm in Österreich ausgelöst.
Also es war ein wirklich brutal antisemitischer und Nationalsozialismus nostalgischer Vortragender an der Universität Wien, und das war eine der ersten Gelegenheiten, wo sowas einmal öffentlich thematisiert wurde auch, ja.
Ja, genau. Diese Transkripte sind offenbar nicht dabei, sondern spätere Reden. Ich schätze 71, die zuschauenden Personen, wenn ich sehen, dass ich einfach verzweifelt ganz kurz in meinen Laptop blicke und eintippe die
Wikipedia. 71 war zweites Kabinett Kreisky oder so, da ist er, weiß ich gar nicht, ist er da in den Nationalrat. Egal, während du suchst, sage ich, also ich habe persönlich natürlich eine emotionale Bindung an Ernst Fischer, weil...
Ernst
Fischer. Meine Güte, ja, wir sind noch ein bisschen weiter in der österreichischen Zeitgeschichte zurückgerutscht. Heinz Fischer, weil der uns ja seinerzeit, als wir die Sendung Wir Staatskünstler noch im Fernsehen hatten, offiziell in der Hofburg als Staatskünstler angelobt hat, was ein schönes Erlebnis war, allerdings nicht rechtsverbindlich, weil sonst hätten wir die Sendung
ja
noch.
Ja, und um jetzt das finale Faktum noch einmal abzuklären, 1971 wurde er in den Nationalrat entsandt, also in den Nationalrat gewählt. Da haben offenbar die großen Wirkungsreden begonnen. Und ja, ich habe das richtig im Kopf gehabt, es war Ferdinand Lazina und das war bereits 1965.
Ja, also das war deutlich davor.
Ja, ja, klar. Also man kann offenbar auch als Antifaschist in Österreich Karriere machen, das ist die Lehre aus der ganzen Episode, finde ich jetzt.
Wenn man sich viel Zeit lässt und auf Ausgleich drängt.
Mach auch das noch.
Thomas Maurer hat jetzt schon ganz kurz einen Schlenkerer der Kritik an der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt eingebracht. Ich will das jetzt nicht befeuern, sondern da nur einen interessanten Umstand einbringen einer Market-Umfrage. Die hat nämlich gezeigt, Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich mehr heimische Musik im Radio. Und da wird es jetzt nämlich interessant. Die wollen nämlich, wenn sie ihr Radio aufdrehen oder vermutlich irgendwie auf dem Tablet, das sie im Auto eingebaut haben, irgendwie den richtigen Icon tippen, am liebsten Rock und Pop aus Österreich hören. Das ist insofern bemerkenswert, weil ich mir dann angeschaut habe, wer waren in der letzten Dekade die besten Ticketseller und wer war in der letzten Dekade der beste Streaming-Künstler aus Österreich? Der Ticketseller? Wer sonst? Wir zeichnen ja, heute ja in der Steiermark auf. Es ist na, macht das ein bisschen wertschätzender. Ich glaube, dass auch zuhörende Personen da schon bei Andy Cavalier-Konzerten waren.
Wird sein.
Polterabend oder sowas ist ein Klassiker. Da geht man
Es ist so, wie wir einmal im Leben einen 8000er bestiegen haben, wir wahrscheinlich. Also auch nicht alle, aber manche.
Ich glaube, ein Großteil des Besteigens eines 8000ers besteht derzeit daran, dass du jemanden in den Hintern oder in den Buckel schaust.
So ja, wie man ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn ein neues iPhone rauskommt.
Ja, und der größte Streaming-König ist Raf Camora. Das ist ein Schokoriegel-Produzent, der auch Rapmusik macht.
Ja, der aus meinem Heimatbezirk, Brigittenau. Und ich weiß, vor ein paar Jahren ist er nochmal zurückgekommen aus Deutschland und hat, glaube ich, seinen Ferrari, um auch hier wieder einen Kreis zu schließen, aus Deutschland überstellen lassen, damit er dann ein bisschen durch die Brigittenau knattert und alle gesagt haben, wow, cool, Bruder, super, super Auto.
Ja, und das wollten wir eigentlich jetzt nur zum Öffentlich-Rechtlichen in dieser Woche sagen.
Ich glaube aber, Entschuldigung, bei dieser Umfrage, ich glaube, dass es ein bisschen so ist, wie in großen Firmen hat es ja öfter gegeben, man fragt nach, was hätten die Leute eigentlich gern in der Kantine. Ja? Alle schreiben, ja, mehr Gemüse, vegetarisches Angebot und wenn es dann kommt, bleibt es liegen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem österreichischen Musikanteil nicht ein bisschen ähnlich wäre.
Oh my goodness.
Wir drehen ja halt richtig schöne konzentrische Kreise und jetzt von schöner Musik kommen wir natürlich zu anderer schöner Musik, die es mir jetzt in den letzten Tagen massiv in meine Timelines eingespielt hat. Stephen Colbert hat nämlich seine letzten Shows gespielt, gegeben, geladen dazu und da hat er ja auch fantastische Musiker gehabt. Also wenn man sich irgendwie ein Playbook schreiben müsste, wie das abgehen kann, wenn du nach so, so vielen Jahren die Late Show beenden musst, auch auf Druck des US-Präsidenten bzw. seiner Handlanger, die halt nicht wollen, dass die Jokes über Trump gemacht werden, dann muss man so sagen, musikalisch alle Register gezogen. David Byrne ist gekommen, hat gespielt Burning Down the House, Bruce Springsteen ist gekommen, natürlich mit großer politischer Agenda, aber dann zum Abschluss jenen Mann auf die Bühne gestellt, der eigentlich Popmusik zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wirklich, da war er meines Erachtens nach einer der prägendsten, Paul McCartney, und der hat gespielt Hello, Goodbye. Also mir ist das Herz aufgegangen.
Elvis Costello war auch dort als Verstärkung dabei, nur so nebenbei, weil er nicht gespurt wird.
Ja, und das kann man sagen, hat auch fantastische Lieder. Als Person hat dann ist ja auch noch geschafft, eine klassische Musikerin zu heiraten. Das heißt, er ist wirklich ein Crossover-Künstler, die...
mir fällt es auch die Blond,
Ja, aber eigentlich geht es jetzt um die Late-Shows, die in den USA nach und nach sterben werden, so wie man das beobachten kann.
Ja, es hat mehrere Gründe. Also das eine ist, dass offensichtlich der gesamte Markt sich ändert, lineares Fernsehen auch in den Vereinigten Staaten unter Druck steht und diese Shows relativ teuer sind. Aus einer Reihe von Gründen, also bei der Late Show von Colbert, da waren glaube ich über 200 Leute, die daran gearbeitet haben. Es ist halt wirklich praktisch wie jeden Abend sowas wie eine große Samstagabendshow. Also du hast eine super Band, also aus erstklassigen Musikern immer dabei gehabt. Du hast ein Budget für Zuspieler gehabt, das, wo man bei uns ein Jahr lang Sendungen machen kann, wahrscheinlich im Monat. Und uns ein wirklich aufwendiges, auch nicht nur Schreiber, sondern auch Rechercheteam. Also es ist ja doch so, dass einer der beunruhigenden Sachen daran, dass die Late Shows so unter Druck stehen, also vor allem politisch unter Druck stehen und CBS da ja eindeutig aus Feigheit reagiert hat und auf Druck, weil sie auch mergern wollen und weil das von diesem Tom Homan, glaube ich, heißt er, genehmigt werden muss, der ein wirklich Kettenhund des Trump halt ist. Und diese Late-Shows haben aber in dieser komplett erstens kommerzialisierten und dadurch, weil sie das besser verkauft, polarisierten amerikanischen News-Landschaft in den letzten Jahren eine total wichtige Rolle gespielt, weil die super recherchiert waren. Also das hat eigentlich Jon Stewart war der, der damit begonnen hat, der aus diesem Samstagabend-Talk und ja prominenter kommt und stellt sich ein Buch vor und so. Eigentlich was Politisches und sozusagen was Gesellschaftsreflektierendes gemacht hat. Der Colbert selbst kam ja, wie ganz viele, aus dem Team von Jon Stewart, von der alten Late Show. Und das hat sich halt fortgesetzt und das halt Leute wie John Oliver, derzeit noch unangegriffen beim Pay-TV, aber auch da wechseln praktisch im Halbjahresrhythmus die Eigentümer, also irgendwann wird es dort auch zur Sache gehen. Aber Stewart selbst, die Daily Show, Colbert, Oliver, das sind alles Dinge, du kannst dich darauf verlassen, dass die Dinge stimmen. Ja, das ist parteiisch, allerdings kannst du, wenn gerade jemand an der Macht ist, der wie jetzt gerade Donald Trump, einfach den eigenen Staat, den er vertritt, auf 10 Milliarden klagt und sich dann bratschlagen lässt, dass er nur 1,5 Millionen Steuergeld privat nimmt, aber dafür als Schmerzensgeld nie wieder eine Steuerprüfung haben wird und auch niemand von seiner Familie, da kannst du nicht ausgewogen sein. Da ist die Demokratie unter massivem Beschuss mit dem Ziel, sie zu zerstören. Und wenn du da neutral bist, bist du schon Teil des Ganzen. Also insofern, und nachdem es in Amerika nur die Democrats als Opposition gibt, sind die natürlich tendenziell alle Pro-Democrats, weil ja, wenn mein Haus brennt, bestehe ich nicht drauf, dass das Wasser, mit dem ich lösche, Trinkwasserqualität hat. Und insofern ist Colbert war halt das Erfolgreichste und er war vielleicht auch der letzte eine Identifikationsfigur, weil er auch so einfach eine menschliche Wärme und menschliche Größe irgendwie hatte. Er war gebildet, ohne arrogant umzukommen. Also es war so eigentlich eine Figur aus einem versunkenen Fernsehzeitalter, der jetzt halt es zu einer ganz besonderen Relevanz nochmal gebracht hat und dafür rausgetreten wurde. Und das heißt alles in allem, glaube ich, nicht viel Gutes für die USA, wie momentan ganz wenig, was man aus den USA hört, viel Gutes für die USA heißt.
Ja, und deswegen sind sie froh, dass sie in Österreich sind, sind sie froh, dass wir hier noch eine einigermaßen intakte Medienwelt haben, falls sie diese unterstützen wollen. Checken Sie in die Shownotes rein. Da habe ich natürlich für Sie einen Link zum Abo der kleinen Zeitung drinnen.
Überraschung.
Es gibt nämlich derzeit wirklich, wir testen schon einen neuen App. Die wird wirklich lässig. Ich habe die letzten internen Memos nicht gelesen, deswegen weiß ich noch nicht, was ich schon alles verraten darf, wann sie starten wird oder so. Ich könnte jetzt natürlich zu Michael schauen, der hinter der Kamera sitzt, aber er zuckt da nur mit den Schultern. Demnächst auf der kleinen Zeitung wird es da ganz was Tolles geben. Oder sonst hören Sie es in den Podcast, dann werden wir auch sicherlich mal die Links reinstellen zur neuen App. Da wird dann auch deine App wieder funktionieren, macht dir keine Sorge.
Herrlich. Aber es ist nicht daran gedacht, dass, weiß nicht, die Amanda Klachel als AI-Person Chatbot.
Du sprichst ein ganz, ganz sensibles Thema an. Wenn ich weiß, was ich darüber sagen darf, werde ich es dir erzählen. Und wenn ich weiß, was ich in den Podcast sagen darf, werde ich es auch erzählen. Ansonsten sage ich nichts mehr. Sagst du noch was?
Jetzt, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts mehr.